Briefe. Nur Briefe. Von gestern und heute.
Los geht's.
Ja, dann geht's los.
Dann geht's los. Also, wir haben ja Sommer. Und normalerweise machen wir ja immer eine kleine Sommerpause. Da hinterlassen wir nur einen kleinen Gruß und Schluss damit. Diesmal ein bisschen anders. Willst du erzählen?
Nein, erzähl du.
Okay, ich habe Mama überredet. Das war gar nicht mal so leicht. Ne? Du warst nicht so begeistert ursprünglich von der Idee.
Ja, weil ich meine, dass es niemanden so interessiert, weil das so eine ganz persönliche Geschichte ist. Aber wenn du meinst,
ich glaube schon. Davon abgesehen ist ja auch niemand gezwungen, das zu hören. Also wer es nicht hören will, muss nicht hören. Aber meine Mama hat ja einen wunderbaren Rückblick geschrieben. Also man könnte es auch Memoiren nennen, wo du Teile aus deinem Leben von Kind an beschreibst. Und ich habe ja schon mal einen Teil vorgelesen, glaube ich, hier. Und jetzt habe ich noch mal einen Teil, ein bisschen längeren Teil aufgenommen. Und das ist jetzt quasi ein bisschen wie so ein Hörbuch. Bis wohin geht das noch mal? Wie alt bist du dann? Da bist du so in der Ausbildung, glaube ich, ne?
Ja, da bin ich schon fast 18. Da mache ich einen Führerschein, ne?
Ist das? Ja, genau. Der Führerschein ist
18.
Genau. Also, das heißt, wir machen es ein bisschen wie ein Hörbuch aus deinem Rückblick. Und ich glaube schon, dass das Leute interessiert.
Ja, ich bin neugierig. Aber ich bin auch damit einverstanden. Ich habe mich so ein bisschen, zurückgehalten. Ich habe das einfach so geschrieben. Ich habe mich hingesetzt und habe einfach in die Tasten reingehauen, was ich ja wirklich ganz schnell kann. Und dann ist aber, es war ja eigentlich nur für euch bestimmt, aber es ist eigentlich auch eine nette Geschichte.
Ja, und ich denke schon, dass sich da auch viele Leute ein bisschen wiederfinden. Ne? Ja, oder auch ein bisschen Mut fassen dadurch, weil das war ja auch alles nicht so einfach. Und dann wurde es
so ganz andere Zeiten auch. Ne?
Das absolut, war ja ich finde das sehr interessant.
50er Jahren, das ist ja nun doch, wenn man überlegt, 70 Jahre her. Na gut.
Wir sind gespannt. Wenn ihr Lust habt, hört zu und ihr könnt uns gerne auch eure Meinung darüber schreiben, wenn ihr möchtet. Ja. Einen schönen Sommer und in 2 Wochen geht es dann wie gewohnt weiter.
Okay, tschüss.
Viel Spaß. Ja.
Ein Blick zurück auf eine aufregende, nie langweilige Zeit. 50er Jahre bis circa 1990. Von Kriemhild Graller. Es ist ein Dienstagmorgen und ich habe seit längerem vor, jetzt mit 76 Jahren einen Rückblick auf mein Leben zu schreiben. Für mich, für meine Familie. Seit einem Jahr habe ich so viel Zeit wie noch nie in meinem Leben. Ich bin zwar nie untätig, habe immer etwas zu tun, zu organisieren, aufzuräumen, zu planen, zu helfen, mich zu verabreden, aber all das meistens ohne Stress, gut überlegt und selbst entschieden. Welch ein Luxus! Es kommt tatsächlich vor, dass ich am Nachmittag ein Buch in meinem bequemen Lesesessel genieße. Am Nachmittag! Nicht die letzten Minuten, bevor man erschöpft einschläft und am nächsten Morgen nicht mehr weiß, was man gelesen hat. Bis März 1957 wohnte ich mit Mutti in Hindenburg in Oberschlesien, ging dort in die polnische Schule, hatte 3 gute Freundinnen, Ilse, Traute und Karin, mit denen ich heute noch sehr guten Kontakt habe. Ilse und Karin leben ebenfalls seit vielen Jahren hier in Deutschland. Traute wohnt immer noch in Hindenburg. Mutti und ich wohnten in einem kleinen Haus, das neben dem großen Haus von Oma Julie und ihrer Schwester stand. Mein Vater ist nach dem Krieg nicht mehr nach Oberschlesien zurückgekehrt. Hindenburg und die anderen Städte gehörten nun zu Polen. Es wurde polnisch gesprochen, es gab die polnische Währung. Von heute auf morgen diese große Änderung. Kann mich nur vage an all das erinnern. Zum Haus meiner Großmutter gehörte ein großer Garten mit einem riesigen Birnbaum, in dem aber auch sämtliches Gemüse für den Eigenbedarf angebaut wurde. Das Schönste aber war das kleine Gartenhaus, das Opa Theophil für uns Kinder gebaut hatte. Es hatte eine richtige Tür und 2 Fenster, innen eine Bank, einen Kindertisch und 2 Kinderstühle. Und es war ganz mit Wicken bewachsen, die in den tollsten Farben monatelang blühten. Es war ein kleines Paradies. Dort spielte ich mit meinen Freundinnen und unseren Puppen und Winfried und Horst, meine Cousins, durften mitspielen, wenn sie uns nicht ärgerten. Zwischen Garten und dem Hauseingang, der überdacht war und 2 Bänke hatte, war noch ein recht großer Hof, mitten darin eine Wasserpumpe. Auf dem Hof spielten wir oft im Sommer abends verschiedene Ballspiele wie Völkerball, Brennball, Fußball mit den großen Cousins und Cousinen meiner Mutter, die damals ungefähr 20 Jahre alt waren. Es war eine ungetrübte Kindheit, leicht Sorgenlos, aber doch so ganz anders als heute. Ohne Telefon, ohne Radio, ohne Fernsehen. Aber das wurde auch nicht vermisst. Man kannte es ja nicht. Ich besuchte die polnische Schule, war eine sehr gute Schülerin. Dort war es üblich, dass am Ende eines Schuljahres von jeder Klasse der beste Schüler oder die Schülerin in der Aula ausgezeichnet und mit einem Buch belohnt wurde. Ich war oft dabei. Mein Leben verlief ruhig, ohne große Aufregungen. Mutti arbeitete in einem Büro. Wir gingen morgens zusammen aus dem Haus. Ab Mittag war ich bei Oma Julie. Wir wohnten ja praktisch nebenan. Ich habe sie sehr geliebt. Von ihr habe ich so viel gelernt. Sie zeigte mir, wie ich für meine Puppen Kleider nähen, wie ich Netze für unsere Bälle häkeln konnte. Sie schickte mich zum Einkaufen und lobte mich, wenn ich ganz genau das Restgeld abgerechnet hatte. Einmal war ich mit Oma direkt in Hindenburg einkaufen, nicht in der Vorstadt, in der wir lebten. Wir suchten einen Mantelstoff. Oma wollte für mich einen neuen Mantel nähen. Sie konnte alles. Es war ein wunderschöner mittelblauer Wollstoff, den wir gekauft haben. Auch Oma war so froh und zufrieden über den Kauf, dass sie meinte, das müssten wir feiern. Und sie lud mich in ein echtes, vornehmes Restaurant ein, in den Admiralspalast. So etwas habe ich noch nie gesehen. Der Ober war vornehm gekleidet, die Tische waren weiß gedeckt und Oma bestellte ein Drei-Gänge-Menü. Ich war überglücklich und habe diesen Tag mein Leben lang nicht vergessen. Es war etwas ganz Besonderes. Vor circa 2 Jahren entdeckte ich in einem edlen Katalog einen Damenmantel in dem gleichen Blau. Ich war so begeistert, dass Paul darauf bestand, dass ich ihn bestellte, als Geschenk von ihm. Natürlich trage ich ihn heute noch und er gefällt mir immer noch sehr. Ja, der Admiralspalast. Ein unvergessliches Erlebnis. Das Leben in Hindenburg verlief ohne große Aufregungen, alles Anfang der 50er Jahre. Wir waren eine riesengroße Familie, man saß oft beisammen, sonntags auf jeden Fall, da waren wir alle bei Oma Julie. Es gab immer frischen Kuchen und irgendwie hat Oma auch immer für die Erwachsenen echten Bohnenkaffee organisiert. Ich durfte am Nachmittag mit meinen Freundinnen Ilse, Trautel und Karin spielen. Es ging bis in die Dunkelheit. Immer am Haus oder im großen Garten. 2-mal im Jahr gab es einen Höhepunkt, und zwar, wenn ein Paket meines Vaters aus Deutschland kam. Das war eine Aufregung. Ich fuhr dann mit Mutti in die Stadt zur Hauptpost. Dort warteten wir in langen Schlangen stundenlang, bis wir aufgerufen wurden und das Paket entgegennehmen konnten. Meistens war dort etwas Hübsches zum Anziehen für mich. Immer deutsche Schokolade, Söckchen und einmal auch richtige Bananen. Sie waren ganz braun und ich dachte, es wären Graupenwürste. Sie schmeckten mir überhaupt nicht und bis heute mag ich keine Bananen. Die Sachen aus Deutschland waren wunderschön. So etwas gab es damals in Polen noch nicht. Einmal bekam ich einen hellgrauen Trägerrock mit einer weißen Bluse. Das Schönste aber war eine Anstecknadel. Ein kleiner roter Hund, der mit seinen großen Kulleraugen immer geklimpert hat. Alle Mädchen haben mich um ihn beneidet. Ich bekam auch ganz bunt geringelte T-Shirts, eine Sensation an Farben. Ich fühlte mich wie eine Prinzessin und fiel überall auf. Das war wirklich gut von meinem Vater, dass er sich um uns in Polen auf diese Weise gekümmert hat, was ja eigentlich selbstverständlich war. Aber das verstand ich damals als Kind nicht. Ich wusste zu dieser Zeit nicht, dass meine Mutter sehnsüchtig auf eine Benachrichtigung wartete, im Zuge der Familienzusammenführung mit mir zu meinem Vater nach Deutschland ausreisen zu dürfen. Aber es kam und kam nichts. Mutti war nach Beendigung des Krieges zu Hause, nicht berufstätig, denn sie konnte die polnische Sprache nicht. Opa Theophil kaufte ihr dann eine Strickmaschine und sie strickte Tag und Nacht für eine Fabrik Strümpfe und Söckchen. Das war eine schwere, aufwendige Arbeit. Sie musste pro Monat mehrere hundert Paare aus weißem Garn anfertigen. Wenn alles fertig war, wurden die Strümpfe in riesengroßen Töpfen gefärbt, auf Leisten gezogen, getrocknet und gebügelt. Dann wurde die ganze Ware in zwei große Koffer gepackt und mit der Straßenbahn in die nächstgroße Stadt, nach Katowice, circa 30 Kilometer von Hindenburg entfernt, gebracht. Bis zur Straßenbahn ist man gute 20 Minuten gelaufen, und das mit den schweren Koffern. Das ging einige Jahre so. Ich glaube nicht, dass Mutti dort gut verdient hat, aber sie konnte zu Hause arbeiten. Wir mussten ja von etwas leben. Irgendwann bekam sie dann die Chance, durch ihre Schwester, Tante Trudel, in der Buchhaltung einer großen Gastronomieverwaltung zu arbeiten. Wenn sie anfangs in der polnischen Sprache erzählte, blieb kein Auge trocken. Alles war falsch. Es war tragisch, aber auch sehr lustig. Sie war sehr fleißig, hat sich gut eingearbeitet und einen guten Job gemacht. Am letzten Tag des Monats, wenn das Gehalt ausgezahlt wurde, damals in bar, durfte ich Mutti immer vom Büro abholen und wir gingen in das einzige Delikatessengeschäft, wo ich jedes Mal eine Orange und eine kleine Dose Bärenmarke, die habe ich geliebt, und eine Tafel Schokolade bekam. Es war ein Ritual, auf das ich mich den ganzen Monat gefreut habe. Es war schön in Hindenburg. Ich kannte jeden Stein, unseren großen Garten, das Haus nur mit Verwandten bewohnt. Am Ende der Straße gab es kleine Erhöhungen, man kann auch kleine Berge sagen, an die sich ein Flüsschen anschloss, die Schanawka. Dort spielten wir an warmen Sommertagen. Von der Schanawka erzählt auch Janosch in einem seiner Bücher. Er lebte ja auch lange Jahre in Hindenburg. Die Jahre vergingen. Es wurden zwischen meinen Eltern Briefe hin und her geschrieben. Mutti hat oft geweint. Später erst entdeckte ich, dass Vater in Westdeutschland längst eine neue Partnerin mit einem ähnlich alten Mädchen hatte und gar nicht mehr an uns und unserem Kommen interessiert war. Es war im Frühjahr 1957. Ich war 13 Jahre alt. Meine Mutter erst 36 Jahre alt. Komisch, ich fand sie nie jung. Sie war oft traurig. Da kam eines Tages der Bescheid, dass wir nach Deutschland ausfahren durften. Ich glaube, Opa Theophil hat seinerzeit irgendjemanden bestochen. Das war in Polen wirklich üblich und auch möglich, wenn man gute Kontakte hatte. Auf jeden Fall sollten wir innerhalb von einer Woche alles gepackt haben und mit dem Zug in den Westen fahren. Ich habe das alles nicht begriffen. Ich wollte nicht nach Deutschland. Fort von meiner geliebten Oma Julie, von Tante Thea, Tante Margot, Onkel Reinhold? Opa war zu dieser Zeit schon tot. Er war Leiter der Grubenrettungswehr und ist bei einem Einsatz verunglückt und noch unter Tage an einer Blutvergiftung verstorben. Mutti hatte in dieser Vorbereitungszeit ungeahnte Kräfte entwickelt, alles organisiert, zwei große Holzkisten zimmern lassen und diese mit Federbetten, Bekleidung etc. gefüllt. Auch zum Teil unsere Möbel verkauft. Wir durften ja nicht viel mitnehmen. Ich war schrecklich traurig und ich hatte Angst vor dem neuen Land und der neuen Situation. Ich wurde praktisch aus meinem gewohnten Umfeld gerissen. Alles wurde mir weggenommen, was ich liebte. Die ganze Familie brachte uns zum Bahnhof. Es war so furchtbar. Ich habe geweint, hatte Angst vor der Zukunft, vor dem neuen Land, vor meinem Vater, den ich nicht kannte und nur wusste, dass Mutti meistens weinte, wenn ein Brief aus Deutschland kam. Und dort sollten wir hinreisen? Die Fahrt dauerte 4 lange Tage. Wir saßen in einem Abteil mit 6 anderen Menschen. Ich kann mich nur an ein stark behindertes Mädchen erinnern, das mir gegenüber saß und die ganze Zeit sehr unruhig war und mir totale Angst machte. Ich hatte bis dahin keinen behinderten Menschen gesehen. In Polen wurden Behinderte damals zu Hause versorgt. Sie wurden weggeschlossen. Nie sah man sie in der Öffentlichkeit. Ich glaube, hier in Deutschland war es in den 50er Jahren nicht anders. Nach 4 Tagen sind wir im Lager Friedland angekommen. Wir waren jetzt Flüchtlinge aus Polen, die man hier im Westen eigentlich nicht haben wollte. Dabei war Hindenburg ja bis 1945 deutsch, bis die Polen sich das Land unter den Nagel gerissen haben. Wir mussten uns anmelden, bekamen ein Stockwerkbett zugewiesen und zur Begrüßung eine Coca-Cola, Bananen und Schokolade. Ich habe alles aufgegessen, habe es den anderen nachgemacht, die ganz glücklich und begeistert waren. Danach war mir sehr, sehr schlecht. Bis heute habe ich keine Coca-Cola mehr getrunken. Nach wenigen Tagen waren alle registriert und mussten das Lager wieder verlassen. Entweder wurde einem ein anderes Lager zugewiesen oder man hatte Angehörige in Westdeutschland, zu denen man reisen konnte, die einen bestenfalls sehnlichst erwarten. Mutti schickte meinen Vater, den sie auch 14 Jahre nicht gesehen hatte, mit ihm nicht telefonieren konnte, ein Telegramm, dass wir gegen 18 Uhr in Recklinghausen am Bahnhof sein würden. Vater antwortete, erwarte Kriemhild am Bahnhof. Wie schrecklich musste das für Mutti gewesen sein. Sie war eigentlich sehr zurückhaltend, schüchtern, aber sie packte entschlossen unsere Koffer und es ging nach Recklinghausen. Ich war sehr traurig, weinte nach meiner Oma. Alles ist mir auf den Magen geschlagen, ich erbrach die ganze Zeit im Zug. In Recklinghausen angekommen, sah ich meinen Vater von Weitem. Wir standen alle drei da. Keiner wusste so recht etwas zu sagen. Dann ging es mit der Straßenbahn in unser neues Zuhause. Ich fand meinen neuen Vater nett. Er hatte Geschenke für mich, neue Anziehsachen, eine Puppe und mehrere Bücher. Mehrere Bücher? In Hindenburg las ich meistens in den heiligen Geschichten von Oma Julie. Kurz vor unserer Abreise hatte Oma auf dem Wochenmarkt die Möglichkeit, ein deutsches Buch gegen 10 Eier unserer Hühner zu tauschen. Das Buch hieß »Das Glück von Heidelberg – Eine Kostbarkeit«. Oma schaffte kurz nach dem Krieg eine Ziege, der schwarze Murillo und Hühner an, damit Winfried und ich, aber auch die anderen, es gut hatten. Ich bekam als Kind nur Ziegenmilch, heute verhältnismäßig teuer, habe ich gehört. Der schwarze Murillo war eine Ziege, kein Ziegenbock, und hat meine Uroma Bibiana umgebracht. Er hat sie so unerwartet und unsanft gestoßen, dass sie fiel, sich einiges brach und nicht mehr aufgestanden ist. Sie thronte mitten in der Wohnküche in einem breiten Bett und wir haben sie jeden Morgen besucht. Meine Mutter durfte ihr als einzige die langen Haare bürsten und kämmen und zu einem Zopf flechten. Irgendwie hatte ich Angst vor ihr. Sie war so alt. Sie war dennoch meine Urgroßmutter. Die Großmutter meines Vaters, also meine zweite Urgroßmutter, lebte bei der Mutter meines Vaters im nahen Bielschowitz im eigenen Haus, viele kleine Zimmer. Ich erinnere mich gut. Auch sie war damals über 90 Jahre alt und ging sehr gebückt, war immer mürrisch und hatte schlechte Laune. So wollte ich nie werden. Ich war ungern dort. Aber ich musste sie einmal im Monat besuchen, mein Vater bestand darauf. In jedem Brief aus Deutschland erinnerte er daran. Schrecklich. Der erste Abend bei meinem Vater in Deutschland war sehr bedrückend. Man war nicht frei, wusste, dass die Situation schwierig war. Meine Eltern hatten sich ja auch fast 14 Jahre nicht gesehen. Sie konnten sich auch nicht richtig unterhalten. Ich war ja da und spitzte die Ohren, nahm alles auf. Mein Vater wohnte schön, zwei Zimmer, Küche, Bad. Nachdem wir zu Abend gegessen haben, packten wir unsere Habseligkeiten aus und langsam wurde ans Schlafen gedacht. Ich sollte auf dem Sofa im Wohnzimmer schlafen. Aber ich war es gewohnt, mit meiner Mutter zusammen zu schlafen und weinte bitterlich. Irgendwann bin ich dann doch eingeschlafen. Der erste Abend in Deutschland. So heiß ersehnt, so oft in den schönsten Farben geträumt von meiner Mutter. Eigentlich war alles nur traurig. Am nächsten Morgen, kurz vor dem Frühstück, fehlte Quark und Milch. Mein Vater schickte mich zum Milchladen, der um die Ecke sein sollte. Ich hatte solche Angst, das erste Mal in Deutschland. Ich war sehr unsicher, was die Sprache betraf, und sollte allein etwas einkaufen. Ich traute mich aber nicht zu widersprechen und machte mich auf den Weg. Ein Liter Milch und Weißkäse sollte es sein. Ich sagte meinen ersten Satz in Deutschland, aber die Verkäuferin wusste nicht, was Weißkäse sein sollte, und ich kannte keine andere Bezeichnung. Es waren schlimme Minuten. Man schickte mich zurück, um zu fragen, was denn jetzt gebraucht würde. Vor lauter Schreck fand ich den Weg in unser neues Zuhause nicht. All die kleinen Einfamilienhäuser ähnelten wie ein Ei dem anderen. Es war ganz schrecklich. Ich weinte und wünschte nur, ich wäre wieder in Hindenburg, bei Oma Schaf und Tante Margot. Das Ganze muss wohl recht lange gedauert haben, denn plötzlich sah ich Gott sei Dank meinen Vater, der mich gesucht hatte. Ich war so aufgeregt, dass mir natürlich das ganze Frühstück nicht mehr geschmeckt hat und ich vor Aufregung erbrach. Diese Situation werde ich nie vergessen und oft, wenn mir etwas schwer erschien, erinnerte ich mich an diesen Morgen und daran, dass letztlich alles gut wurde. Mit Weißkäse war übrigens Quark gemeint. Man musste da einfach durch. Papi sagte, ich sollte die Zeit bis Ostern zu Hause verbringen und mich eingewöhnen. Nach den Ferien sollte ich dann in die Schule gehen, aber anmelden wollte er mich doch schon vor den Ferien. Wir sind also eine Woche vor den Osterferien zur Schule gegangen. Ich hatte eine solche Angst und der Direktor schüttelte den Kopf über mein Zeugnis, alles 5 und 6. Wie soll das Kind in einer fremden Sprache den Schulalltag bewältigen, wenn es in der Heimatsprache solche Zensuren hat? Mein Vater klärte ihn dann auf, dass diese Zahlen gut und sehr gut bedeuteten. So recht wollte er es nicht glauben. Und als Papi dann von der Realschule und vom Gymnasium sprach, meinte der Direktor, das gehe überhaupt nicht. Noch nie wäre ein Aussiedlerkind ins deutsche Gymnasium gekommen. Außerdem sollte ich in die 7. Klasse gehen. Der Übergang wäre ohnehin verpasst, auch passe das polnische Schulsystem überhaupt nicht zum deutschen System. So war das in den 50er Jahren. Ich hörte die Unterhaltung wie unter einer Glocke. Es rauschte irgendwie an mir vorbei. Plötzlich verstand ich aber, dass ich schon ab morgen in die Schule kommen sollte. Dann wäre der Beginn nach den Ferien nicht so schwer und ich hätte schon den ersten Eindruck hinter mir. Oh Schreck, wie furchtbar. Das war dann aber nicht mehr zu ändern. Ich musste da am nächsten Morgen hin. Natürlich habe ich kaum geschlafen, so aufgeregt war ich, und so eine Angst hatte ich vor meinem neuen Leben. Ich saß ganz schüchtern in der ersten Bank, rechts neben mir Inge, links neben mir Rosemarie. Beide waren so nett. Die erste Stunde war Mathematik. Wir bekamen eine komische Aufgabe, in etwa so: Bauernhof, Tiere, Kaninchen und Hühner, so und so viele Köpfe, so und so viele Beine. Wie viele Hühner gab es dort und wie viele Kaninchen? Es war eine Dreisatzaufgabe. Ruckzuck habe ich diese gelöst und hatte tatsächlich den Mut, mich zu melden. Und es war richtig. Beim Mathelehrer hatte ich schon mal einen Stein im Brett. Im Nachhinein war die Idee des Direktors meiner neuen Schule, noch vor den Osterferien in die Schule zu gehen, doch nicht so schlecht. So lernte ich 2 Mädchen kennen, die mich dann in den Ferien ein paar Mal in meinem Zuhause besuchten und wir konnten uns ganz langsam und schüchtern anfreunden. Im Laufe des einen Jahres habe ich auch, außer Inge, Karin kennengelernt. Wir sahen uns immer auf dem Schulhof. Die evangelischen Kinder waren von den katholischen Kindern durch einen Zaun getrennt. Wie furchtbar. Bis heute habe ich mit ihr einen superschönen Kontakt. Sie schreibt so tolle Briefe und ist meine Lieblingspartnerin in unserem Podcast. Und nicht nur dort. Nach Annettes Tod ist sie eine meiner Lieblingsfreundinnen. Ich war also ein langes Jahr in dieser Schule, war eine sehr gute Schülerin, war nur total unglücklich, weil ich begann, furchtbar zu stottern. Es war grausam. Wenn ich aufgerufen wurde, brachte ich keinen Ton heraus. Ich erstickte fast an dem ersten Wort. Es dauerte für mich eine Ewigkeit, bis es losgehen konnte. So wie das erste Wort heraus war, konnte ich fast fließend sprechen, aber immer die Angst dabei, dass es gleich wieder losgeht. Vor dem Anfang eines Satzes war ich schweißgebadet und schämte mich maßlos. Das war auch so bis zum Ende der Schulzeit. Wahrscheinlich war die ganze Situation schwer für mich. Aus einem ganz anderen Land zu kommen, eine ganz andere Sprache sprechen zu müssen, die ich zwar konnte, aber es war alles so neu. Ich wurde ins kalte Wasser geworfen, eigentlich sehr oft in meinem späteren Leben. Fühlte wahrscheinlich auch die Schwierigkeit meiner Eltern, für die es ja auch nicht einfach war. Nach so einer langen Zeit sollte alles plötzlich harmonieren, eigentlich unmöglich.
Komischerweise haben meine Eltern nichts gegen meine Sprachschwierigkeiten, die auch zu Hause auftraten, wenn ich aufgeregt war, unternommen. Aber sie hatten ja ganz andere, viele Probleme. Aber damals sprach man halt überhaupt nicht von Logopäden. Ich glaube, das Wort gab es überhaupt nicht. Jeder hatte seine eigenen Sorgen. Mutti und Papi waren auch nicht glücklich miteinander. Zu lange waren sie getrennt. Nach ganz kurzer Zeit kümmerte sich meine Mutter um eine Arbeitsstelle, auch sehr couragiert, nach kaum 2 Wochen, und bekam in der Tat eine Stelle in der Buchhaltung einer Möbelfirma. Sie hatte ja noch zu deutschen Zeiten in Hindenburg die höhere Handelsschule besucht und eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Ihr Anfangsgehalt betrug 250 D-Mark, ganztags, für den ganzen Monat, eine 6-Tage-Woche, von Montag bis Samstag. Aber sie war glücklich dort, sehr anerkannt, sehr tüchtig, sehr beliebt. Dort arbeitete sie bis zu ihrem Rentenalter von 63 Jahren, zuletzt als Privatsekretärin des Juniorchefs. Als ich die 8. Klasse mit einem sehr guten Zeugnis abschloss, war es damals für mich nicht möglich, in eine Realschule oder ins Gymnasium zu wechseln. Man sagte, ich hätte die Chance verpasst. Da muss ich aber meinen Vater loben. Er gab sich große Mühe mit mir. Zum Beispiel saßen wir fast täglich zusammen und mein Vater holte das dicke Lexikon hervor und wir spielten höhere Schule. Ich sagte vielleicht: Seite 421, 3. Wort von oben. Papi las es vor und ich musste es erklären. Das hat mir großen Spaß gemacht. Auch lasen wir uns gegenseitig sehr oft vor. Es gab ja kein Fernsehen, kein Handy. Übrigens seien alle Aussiedlerkinder in Internaten untergebracht gewesen, weil niemand von ihnen Deutsch sprechen konnte. Das war bei mir anders. Mutti hatte in Hindenburg dafür gesorgt, dass ich für viel Geld Deutschunterricht bekam. 2-mal in der Woche bin ich bei Einbruch der Dunkelheit zu einer deutschen Lehrerin gegangen, Fräulein Sova, um diese Sprache zu erlernen, obwohl wir zu Hause auch mitunter Deutsch sprachen. Natürlich leise, weil es verboten war. Im Winter mussten wir Kohle zum Heizen mitbringen. Im Sommer war der Unterricht dafür in einem wunderschönen Garten, unter einem großen Nussbaum. Ich erinnere mich noch so gut daran. Es war ein Festtag. Das Lernen machte doppelt so viel Freude. Man durfte auf der Straße aber nicht Deutsch sprechen. Man bekam sehr hohe Strafen. Ich besuchte dann 1 Jahr die Handelsschule und begann anschließend eine Lehre in einer Papierfabrik in Herten. Dort war es ganz furchtbar. Die alte Inhaberin beobachtete uns durch unsichtbare Kameras und schimpfte und schrie herum. Ich war dort sehr unglücklich. Gott sei Dank hat mein Vater das mitbekommen und kündigte den Lehrvertrag. Es war damals schwierig, eine Lehrstelle zu bekommen, und so fing ich in der Möbelfirma, in der Mutti gearbeitet hat, eine neue Lehre an. Es war eine schöne Zeit. Wir verstanden uns gut. Mutti war sehr stolz auf mich, denn ich war sehr beliebt, fleißig, hatte in der Berufsschule gute Zensuren. Da war ich 15. Wunderbarerweise hörte irgendwann das schreckliche Stottern ganz von selbst auf. Ich habe es selbst überrascht festgestellt. Es lag wohl einfach daran, dass ich selbstbewusster wurde, merkte, dass man mich mag, dass ich in der neuen Welt angekommen bin und keine Minderwertigkeitsgefühle mehr zu haben brauchte. Die Ausbildung dauerte 3 Jahre. Die Abschlussprüfungen habe ich super hinter mich gebracht, wurde sehr gelobt. Und das alles mit nur knapp 2 Jahren deutscher Schule. So ein Glück. Anschließend besuchte ich eine internationale Schule für Sekretärinnen in Essen. Auch da war alles gut. Leider hatte ich keinerlei Englischkenntnisse. Ich musste also vom Regierungspräsidenten in Münster eine Sondergenehmigung beantragen, dass ich in Polnisch bzw. Russisch weitermachen konnte. Ich war weiter bei der Möbelfirma tätig, hatte eine Sondergenehmigung zum Besuch einer Weiterbildung. Mit dem Wagen einer Kollegin, ich weiß den Namen nicht mehr, fuhren wir 3-mal in der Woche nach Essen. Eine schöne Zeit. Nach Abschluss der Prüfungen, darin wurde betont, dass ich die Jüngste sei und trotzdem so gute Ergebnisse hatte, hat man mir in der Verwaltung den Posten einer Jungsekretärin angeboten. Das war eine super Auszeichnung und Mutti war sehr stolz auf mich. Jetzt war ich 18 Jahre alt und begann mit dem Führerschein. Oh Gott! Das war eine Katastrophe. Weit und breit hatte niemand in meiner Familie ein Auto. Die Straßenbahn war unser Fortbewegungsmittel. Ich habe mich trotzdem angemeldet, fleißig die Theorie gelernt und die ersten Fahrstunden genommen. Als der Prüfungstermin feststand, bekam ich frei und zog voller Angst zur Fahrschule. Fast war es zu erwarten, dass ich durchfiel. Bis heute weiß ich allerdings nicht, aus welchem Grunde. Einige sagten, der Prüfer wäre frauenfeindlich. Er wollte nicht, dass immer mehr Frauen sich für den Führerschein interessierten. Ich glaubte das nicht, obwohl es war 1959. Trotzdem fand ich es schlimm. Im Büro angekommen, wartete man schon auf mich mit einem Tablett mit Sektgläsern, alle drei hohen Chefs und die Chefsekretärin. Ein Drachen, Fräulein Cecilie Kempinski, circa 60 Jahre alt, von allen gefürchtet. Diesen Posten habe ich dann irgendwann bekommen. Es war furchtbar. Mir wurde gratuliert und ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass ich durchgefallen bin. Irgendwann musste ich dann weinen. Und so kam alles heraus. War nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Weitere 6 Wochen hat es gedauert, einige Fahrstunden, wieder die Prüfung, bis ich dann endlich fahren durfte. Und es war recht teuer. Aber ich bekam eine Gehaltserhöhung und immer freie Zeit während der Bürostunden für die Fahrstunden. Die Sonne konnte wieder scheinen. Ab da musste ich täglich mit dem dicken Auto meines Chefs zur Bank fahren und dort Dinge erledigen, die Einnahmen des Vortages einzahlen und so weiter. So habe ich die ersten Macken nicht an meinem späteren Auto, das Opa Ernst dann bald angeschafft hat, ein hellbeiger VW Käfer, sondern am Auto meines Herrn Schröder fabriziert. Eines Tages wurde ich dann zu unserem obersten Chef gerufen und er sagte, dass ich das alles sehr gut erledige, sie seien mit mir sehr zufrieden, nur würde ich mich viel zu lange in der Stadt aufhalten, das müsse sich ändern. Meine privaten Einkäufe müsse ich nach dem Dienst erledigen. Da habe ich gebeichtet, dass ich so schlecht einparken konnte, damals schon, Angst vor weiteren Beulen an diesem tollen Auto hatte und daher immer ein großes Stück vor der direkten Innenstadt parken würde, mit viel Fläche und wenig Beschränkungen. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Daher hat mein geliebter Paul auch 2 Einstellplätze in unserer Tiefgarage gekauft. Krikri, du brauchst 2 Plätze. Du parkst so furchtbar. Mein Chef lachte und ich fuhr ab da immer mit dem kleineren Firmenwagen, was sehr viel angenehmer war.